Ja, wir haben von der Größe Gottes gesungen, von seiner Liebe, von seiner Macht. Und damit haben wir natürlich auch unseren Glauben bekannt. Wir haben unser Vertrauen bezeugt. Und das ist eigentlich auch mein Thema heute Morgen, Vertrauen. Aber darüber später etwas mehr. Zunächst einmal freue ich mich, euch alle wiederzusehen. Ich glaube, es ist umgekehrt auch so. Jedenfalls habe ich das so gehört im Foyer, habe dann als Antwort gegeben, ja, man weiß ja, wo man hingehört. Und die Bahnhofstraße, die finde ich immer, denke ich mal, mittlerweile. Und es ist schön, Gemeinschaft mit euch zu haben, schön wieder zu Hause zu sein. Und hinter uns liegt eine gesegnete Zeit, eine gute Zeit. Wir haben ja junge Leute so vor uns, denen wir Gottes Wort näher bringen dürfen, die wir prägen dürfen. Das war schön gewesen. Wir haben eine sogenannte School of Ministry, wie man das auch so übersetzen will, so eine Art Jüngerschaftsschule, Gemeindeschule für die, die schon im Dienst sind. Es waren diesmal 35 Teilnehmer. War eine tolle Zeit. Und zwischendurch, oder nicht nur zwischendurch, haben wir natürlich auch an einer großen Aktion arbeiten dürfen. Und zwar haben wir Maisrationen verteilt. So pro Familie 50 Kilogramm Mais. Und es waren viele Familien, die durch den Sturm, ihr könnt euch erinnern, und durch den Regen, im Ende März viel verloren haben. Die ganzen Ernten waren weggeschwemmt, teilweise Häuser, auch Kapellen, einfach platt gemacht, könnte man sagen. Und da haben wir uns dann aufgemacht, dank eurer Hilfe und viele Gebete, viele Spenden, und sind dann bis in die entlegensten Dörfer. Ja, wir sind fast in Mosambik gewesen, das stimmt. Malawi und Mosambik sind ja Nachbarländer. Und ganz, ganz im Süden Malawis, wo man dann schon fast, denke ich mal, von Mosambik umgeben ist, da hat es sehr viel geschüttet, da haben die Leute viel verloren und da konnten wir auch viel Mais verteilen. Ich habe einfach mal schnell ein paar Videoclips zusammengestellt, um euch mal mitzunehmen in diese Maisverteilung. Man könnte stundenlang darüber berichten, aber nur mal ein paar Minuten. Ich habe da mal ein paar Videoclips. Schaut es euch an. Wir sind also mitten in der Aktion, in der Maisverteilung. Von der Erde aufgelesen. Da bleibt dann nichts liegen. Es waren fast ungefähr 70 Tonnen Mais, die wir verteilt haben. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Pro Familie einen Sack Mais. In der Nachbarschaft, das könnt ihr hören, da ist der Bass und da sind die Trommeln. Das ist also in Afrika so. Und auch hier von dieser Stelle ein Danke an all die, die mitgeholfen haben, mitgegeben haben, mitgebetet haben. Es war eine große Aktion. Und die Malawianer sagen auch ein dickes, dickes, großes Danke an euch alle. Ja, ich habe schon gesagt, der Tenor heute, das habe ich deutlich gemerkt, von Anfang an mit all den Liedern, mit all dem, was gesagt wurde, war eigentlich Vertrauen. Vertrauen üben, Vertrauen schenken, das machen wir schon untereinander, aber der Herr braucht unser Vertrauen. Ich habe gerade in den letzten Tagen immer wieder dieses Wort auch so gesehen auf Werbeplakaten und mir stand es immer wieder so vor Augen, Vertrauen, und dachte, vielleicht ist es das, was der Herr uns heute einfach mal so sagen will. Wenn ich an Vertrauen denke, ganz persönlich, dann denke ich natürlich an ein Erlebnis, das sehr, sehr einschneidend war für mich und das mich bis heute begleitet. Habe ich vielleicht vor Jahren schon mal hier erwähnt. Und zwar denke ich da an meine Taufe. Ich war 14 Jahre alt, ist also schon eine Weile zurück. Und ich wusste, dass nach meiner Taufe ein Gottesdienst sich anschließt und dass wir als Getaufte dann unser Zeugnis, unser Bekenntnis nochmal der ganzen Gemeinde so sagen dürfen. Und ich hatte mich darauf wirklich gut vorbereitet, so gut ich konnte damals. Jedes Wort so irgendwie innerlich auch zurechtgelegt, aufgeschrieben und dachte, als ich dann auf mein Papier schaute, das ist toll. Also wenn ich das so sagen kann, wunderbar. Naja, und dann kam ich dran und ich stand vorne und habe dann so den ersten Satz vorgelesen, dargebracht. Dann schaute ich in die Gemeinde, so ähnlich wie heute, und merkte, alle schauen mich an. Das war für mich als junger Mensch also schon sehr eindrücklich und mir ist einfach die Sprache weg. Ja, ist alles weg gewesen, was vorher aufgeschrieben war, was vorher ausgedacht war. Und dann stand ich da, armer Tropf. Ich wollte auch nicht von der Kanzel runtergehen. Ich stand einfach da, ich wusste nicht mehr. Die haben mich alle angeschaut. Und dann kam der Pastor nach vorne, stellte sich an meine Seite und sagte, Siegfried, gestern Abend habe ich für alle Täuflinge an mir von Gott ein Wort erbeten. Und das habe ich auch auf dieser Taufkarte hier aufgeschrieben, die ich dir überreichen will. Aber ich lese erst einmal diesen Vers vor. Das war dann aus Sprüche 3, Vers 5. Ihr könnt ihn jetzt mitlesen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist also damals fast wie eine Bombe eingeschlagen. Die volle Bedeutung habe ich natürlich damals noch nicht so erfasst. Und so richtig trostreich war das auch nicht in dem Augenblick. Es war eher alles peinlich. Naja, na gut, aber ich bin mit diesem Vers losgezogen und er hat mein Leben lang mich geprägt. Es gab viele solche ähnliche und noch schwerere Herausforderungen, Situationen in meinem Leben, wo ich dann immer wieder daran dachte, ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Ist eine tolle Einladung für uns, immer wieder neu. Und ich glaube, sie kann uns durchtragen durch viele, viele Herausforderungen unseres Lebens. Habt ihr Herausforderungen? Oder wie? Ich weiß nicht. Geht alles glatt? Geht alles glatt, oder wie? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben alle einen Kampf zu kämpfen. Wir haben alle auch manchmal unsere Zweifel oder unsere Befürchtungen oder Ängste. Aber wir haben ja gesungen, du bist größer als alle Umstände. Du bist größer als der Hass. Du bist der Größte. Wir haben gesungen, wir setzen unser Vertrauen auf den Herrn. Wir vertrauen sein Wort. So ein klares Bekenntnis. Aber wie sieht es dann auch so in der Praxis aus? Und heute leben wir ja in einer Zeit, wo das ganze Handeln, wo das ganze Geschäft, Business ja auf rationalen Abläufen, Überlegungen also basiert. Und dennoch ist Vertrauen immer noch bei allen Geschäften, bei allem Business heutzutage immer noch die Grundlage für jeden Vertrag, für jeden Geschäftsabschluss. Immer noch. Für alle wichtigen Entscheidungen. Und es wird auch wie nie zuvor, auch das ist interessant, um Glaubwürdigkeit geworben. Vielleicht liegt es daran, dass heutzutage so viel abgezockt wird, so viel betrogen wird, so viel Trug und Lug umhergeht. Wo ist dann noch Wahrheit? Wir können heute wie Pilatus fragen, was ist Wahrheit? Und man sagt schon, Wahrheit ist ja relativ. Und wir leben in einer Zeit, wo ungemein viel um Vertrauen geworben wird, weil man weiß, das ist unbedingt notwendig. Und ich dachte da so, vor allen Dingen bei den Banken und bei den Versicherungen kann man das beobachten. Die werben um Vertrauen. Ist ja klar, man überlässt ja sein mühsam verdientes Geld oder erspartes Geld nicht irgendjemanden, sondern doch dem man vertrauen kann, der vertrauenswürdig ist. Und das sind gerade die Banken und die Versicherungen. Da heißt es zum Beispiel, kennt ihr sofort, die Bank an ihrer Seite. Commerzbank, ja, kennt ihr doch. Die Bank an ihrer Seite. Aber ich glaube, die sind mehr an der Seite unseres Geldes wie an unserer Seite. Das klingt zwar immer so gut. Ja. Oder eine ganz große Versicherung wirbt mit, vertrauen Sie dem Marktführer. Also wir haben die Kompetenz, wir haben die Erfahrung, wir haben es bewiesen. Kennt ihr die Allianz in München? Vertrauen Sie dem Marktführer. Na, was bleibt denn da noch anderes übrig? Und ihr könnt euch bestimmt auch noch daran erinnern, so vor gut 10 Jahren war es eine Bank, die wollen wir ja nicht vergessen, die Deutsche Bank, die dann gesagt hat, Vertrauen ist der Anfang von allem. Wow, ja, die hatten schon recht gehabt. Vertrauen ist der Anfang von allem. Nur die Frage ist, in was und wie und wen vertraut man? Kurze Zeit später gab es dann die Lehman Brothers Katastrophe. Das ganze Bankensystem ist irgendwie zusammengekracht. Viele Anleger, viele Sparer haben ihr Geld verloren. Das war dann nicht der Anfang von allem, sondern der Anfang vom Ende. So war es, ne? Vielleicht kommt es auch wieder, wer weiß. Ja, es wird eigentlich auf allen Gebieten um Vertrauen geworben. Und ohne Vertrauen, das wissen wir auch, kommt eigentlich kein richtiges Geschäft und keine tragfähige Partnerschaft zustande. Und das gilt eigentlich auch für unsere Beziehung mit unserem Herrn. Ohne Vertrauen keine feste, gesunde Beziehung. Geschäfte machen wir nicht mit Jesus und er mit uns auch nicht, ist ja schon klar. Aber Vertrauen ist in dieser Beziehung die Basis für eine lebendige, gute Beziehung mit ihm. Und wir müssen uns heute auch die Frage oder immer wieder auch die Frage stellen, wie schenken wir unserem Herrn Vertrauen? Vertrauen kann man eigentlich nur schenken. Das kann man nicht irgendwie verkaufen. Es geht nicht. Aber man kann es verschenken. Und da ist mir eine Bibelstelle so deutlich geworden, wo Vertrauen irgendwie praktiziert wird, wo das so irgendwie sichtbar wird. Es gibt viele Bibelstellen, wo man über Vertrauen etwas sagen kann. Aber ich habe mal Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 9 oder 2 bis 9 herausgegriffen und will ein paar Impulse geben. Vielleicht können wir das mal miteinander lesen. Hier habt ihr die Elberfelder, ich lese aus der Luther. Ihr seid toll dran, ihr könnt 2 Übersetzungen auf einmal verfolgen. Es ist gut. Da heißt es dann vom zweiten Vers: Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel fuhr zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre lang krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange gelegen hatte, sprach er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Wenn ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sprach zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging hin. Ja, gut, wenn wir da mal kurz drüber nachdenken, ist uns klar, dass dieser Mann wirklich an einer wahrlich armseligen und bedauernswerten Situation oder Umstände steckte. Er lebte 38 Jahre lang und dort erlebte nichts als Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch gefallen in tiefe Depression, wir wissen es nicht. Hat sich wohl auch selber aufgegeben. Vielleicht nicht ganz, vielleicht war noch so ein kleiner Funken da. Er war ja immer noch in Bethesda, aber immerhin. 38 Jahre, wenn wir das mal so vor Augen uns führen, immer wieder erleben, es hat nicht geklappt. Ich war schon wieder zu spät, da waren schon wieder andere vor mir dran. Was das so mit ihm gemacht hat, können wir uns, glaube ich, kaum vorstellen. War schon schlimm. Und dann kommt Jesus und fragt: Willst du gesund werden? Ja, das ist schon sehr seltsam zunächst einmal, sehr verwunderlich. Wie kann Jesus so eine Frage stellen? Ist doch offensichtlich, dass der Mann gesund werden wollte. Nicht zuletzt war er 38 Jahre da. Was hätte er anders wünschen können, als gesund zu werden? Aber ich denke mal, Jesus war nicht naiv. In seiner Frage verbirgt sich viel, viel mehr. Er hinterfragt, worauf er denn sein Vertrauen setzt. Und das sehen wir natürlich dann ganz deutlich auch an seiner Reaktion. Willst du gesund werden? Na klar, aber das war nicht das, was Jesus wirklich wissen wollte, sondern warum bist du so lange hier? Und seine Antwort ist sehr bemerkenswert. Anstatt zu rufen, ja, ich will gesund werden, hier irgendwie die Möglichkeit, den Strohhalm sieht und den ergreift, jetzt ist vielleicht jemand da, der mir helfen kann, auch wenn er Jesus nicht kannte, kommt vielleicht jetzt die Lösung. Jawohl, ich will gesund werden. Was kommt? Es kommen Beschwerden. Es kommen Entschuldigungen. Zunächst lamentiert er über seine eigene Schwachheit. Er kann sich ja nicht bewegen, über seine eigenen Grenzen. Ich kann mir nicht selber helfen. Und dann über andere, die auch dort sind, lamentiert über ihre Selbstbezogenheit. Jeder denkt an sich, hat er feststellen müssen. Tja, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, wenn ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Der ist also sehr beschäftigt mit seiner eigenen Situation, mit seinem Umstand. Also das hat er jetzt 38 Jahre lang gelernt. Und ich meine, da könnten wir oder sollten wir ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Gleich hier am Anfang. Der Fokus und das Vertrauen auf eigene und andere Hilfe letztendlich enttäuscht, macht unzufrieden und mürrisch. Schuld sind die anderen. Kennt ihr das? Am Ende ist das das Ergebnis. Die zweite Schlussfolgerung, die mir so kam, ist: der Fokus ist Vertrauen auf eigene Kraft und die von anderen treibt in die Einsamkeit oder in die Isolation. Man will mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Kennt ihr das? Man ist so enttäuscht und einmal betrogen, das reicht, einmal belogen, man glaubt nicht mehr, ihr kennt es, man zieht sich zurück. Da waren viele Kranke um ihn herum, aber er war letztendlich alleine. Schade. Oder auch als drittes Ergebnis, gibt es vielleicht noch mehrere. Der Fokus, das Vertrauen auf eigene Kraft und die der anderen blendet positive Erlebnisse aus. Man kann sich nicht mehr mit dem Nachbarn freuen, wenn er ein Wunder erlebt, etwas Gutes, etwas Positives zu ihm geschieht. Man ist unheimlich stark auf sich selber fokussiert. Das war bei diesem Mann. Tja, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, wenn ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Die sind alle schlecht. Niemand hilft mir. Er bedauert sich selber. Das sind dann die Ergebnisse. Es hat mal jemand gesagt, Vertrauen ist wie ein Blatt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist es einmal geknickt, so werden die Spuren immer zu sehen sein. Da ist auch was Wahres dran. Man kann das schon schön plätten und glätten, aber irgendwie sieht man es doch. Zerstörtes Vertrauen, verspieltes Vertrauen wiederzugewinnen, ist eine schwierige Sache. Und dieser Mann hier, der setzt sein Vertrauen auf Menschen, auf ihre Kraft, auf ihr Wissen, auf ihre Erfahrung, vielleicht auch auf ihr Erbarmen und so weiter. Und die Bibel, die nennt es Fleisch, so nach Luther-Art, einfach Fleisch. Das ist alles inbegriffen. Und die Bibel sagt, wer seine Hoffnung und Vertrauen auf das Fleisch setzt, der ist verflucht. Das ist ein starkes Wort. Steht im Jeremia 17, Vers 5 bis 6. Natürlich muss ich jetzt auch gleich einwenden, dass unser Wissen, erlerntes Wissen, unsere Erfahrungen, die wir haben über viele Jahre, auch Kompetenzen, die wir erworben haben, ja nicht schlecht sind. Doch letztendlich ist es Gottes Gnade, diese Errungenschaften zu besitzen, zu nutzen. Und was wir sind, ist am Ende nur Gnade, oder? Und Paulus sagt, alles, was ich bin, alles, was ich habe, es ist Gnade. Aber er weiß auch, die Errungenschaften, das Wissen, die Kompetenzen zu würdigen, aber in einer wunderbaren Relation. In Philipper 3, Vers 3 bis 9, ich werde nur auszugsweise das noch mal kurz vorlesen, weil es ein langer Abschnitt. Da sagt er, denn wir sind die, die Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf Fleisch verlassen. Wiewohl ich auch auf Fleisch Vertrauen haben könnte. Seht ihr das, wie Paulus es sieht? Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Beschnitten am achten Tage aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach dem Gesetz untadelig. Perfekt, Paulus. Ja. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ihr könnt zu Hause weiterlesen, da steht noch sehr viel, Philipper 3. Paulus sieht es auch in Relation. Okay, da ist einiges, was Gott mir geschenkt hat, aber am Ende hat Gott es mir geschenkt und nicht, ich bin nicht der Eigentümer und Besitzer. Das ist mir durch Gottes Gnade, durch bestimmte Umstände, die Gott so geschenkt hat, Wege, die er mich geführt hat, was ich lernen durfte und tun konnte, einfach geschenkt. Ich denke, das ist eine gute Haltung. Aber Menschen, mit allem, was sie können und haben, sind jedoch keine Basis, auf dem wir voll oder blind vertrauen könnten. Das müssen wir immer auch festhalten. Und ich denke, Jesus hatte etwas, was nicht bricht, was absolut verlässlich ist. Das ist sein Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und sein Wort ist er selber. Auf ihn kann man sich verlassen, auf sein Wort kann man sich verlassen, auf sein Wort kann man bauen. Das ist ganz wichtig, haben wir heute alle schon gesungen am Anfang. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und Jesus spricht mit einem machtvollen und schöpferischen Wort: Steh auf, ja, nimm dein Bett und geh hin. Und mit diesem Wort, mit diesem göttlichen, kreativen Wort präsentiert sich Jesus eigentlich selber. Er wird gegenwärtig, er ist da. Und durch dieses machtvolle Wort steht dieser Mann auf. Da steht ja sehr viel in der Bibel über Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Oder das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und Leben. Sein Wort ist die Wahrheit, ist er selber. Er manifestiert sich selber, präsentiert sich selber in seinem Wort. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Zurück zu diesem kranken Mann, 38 Jahre lang vergeblich, hoffen. Ja, hört dann das Wort, steh auf und nimm dein Bett und geh hin. Ich glaube, dass dieses Wort wir selber eigentlich auch übersetzen können in unsere Situation, in unser Leben. Nicht immer unbedingt physisch, sondern auch für unser Gemüt, für unsere Seele, für unsere Umstände. Dürfen wir auch dieses Wort mal hören, auf uns wirken lassen. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Vertrau mir, sei entschlossen, handle. Vielleicht ist es die Botschaft heute für dich, für mich. Wir sitzen vielleicht nicht irgendwo 38 Jahre lang, aber vielleicht sitzen wir doch irgendwo. Ich kenne euch ja nicht, ich kenne eure Situation nicht, aber vielleicht sitzen wir irgendwo fest, im Stau, kennt ihr das? Man kommt nicht nach hinten, man kommt auch nicht nach vorne, aber Jesus sagt, steh auf. Unser Fleisch sagt natürlich, geht nicht, habe ich oft gehört, geht nicht. Jesus sagt, geht. Wir sagen, geht nicht, mit all unserem Wissen, geht nicht. Jesus sagt, geht. Tja. Ja, und es ging tatsächlich. Der Mann denkt wahrscheinlich nicht viel, er hat auch gar keine Zeit zum Nachdenken, was hier wirklich gesagt wird und wer das sagt. Der konnte auch nicht vorher Theologie studieren. Er hat einfach das gemacht, was ihm gesagt wurde. Das ist eigentlich Vertrauen. Mach das, was dir gesagt wurde. Vertrau, handle, steh auf. So einfach, so simpel. Aber wisst ihr was, hier, der Kranke musste selber aufstehen. Da ist niemand für ihn aufgestanden. Er musste dann letzten Endes aufstehen. Wie wir schon gehört haben, Glauben müssen wir ausleben, müssen wir praktizieren. Vertrauen erweist sich natürlich nicht im intellektuellen Akzeptieren und Verstehen. Ja, richtig, würden wir sagen, richtig. Nein, nein, du musst gehandelt werden. Und da möchte ich auch noch eine Nebenbemerkung einflechten. Ihm wird gesagt, nimm dein Bett und geh hin. Und es kam so in mein Herz mit anderen Worten, hier ist kein Platz mehr für dich. Hier gehörst du nicht hin. Geh, handle, geh weg, geh deinen Wegen. Du setzt dein Vertrauen von jetzt ab auf mein Wort, das bin ich. Beschäftige dich nicht mehr oder verlass dich nicht mehr auf Menschen. Können wir mal so in die nächste Woche, in unsere Beziehung mit Jesus überhaupt gehen? Totales Verlassen, totales Vertrauen, nicht nur im Kopf, sondern im Handeln. Eine große Herausforderung, das müssen wir üben, denke ich mal. Gott erwartet nicht nur Vertrauen, das ist der letzte Gedanke, er fordert Vertrauen ein. Das ist jetzt also keine Option, wo wir sagen können, naja, ich bin halt schwach und es klappt halt nicht. Keine Entschuldigung für den Herrn. Er ist groß, er ist der Größte. Da gibt es eigentlich keinen Ausweg, zu sagen, kann ich nicht. Wenn ich an Gottes Größe glaube, dann vertraue ich. Dann gibt es keine Entschuldigung. Und Bezug auf eigene Schwächen und Grenzen. Da ist noch eine Stelle, die ich euch noch weitergeben möchte. 2. Korinther 1, 8 bis 10 könnt ihr euch merken. Da schreibt Paulus, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unser Trübsal, dass wir über die Maßen beschwert waren, über Vermögen, sodass wir auch am Leben verzagten, ja bei uns selbst das Urteil des Todes erhalten hatten. Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also da kamen ganz, ganz großen Schwierigkeiten, Lebensgefahr. Sie hatten sich selber aufgegeben. Jetzt sterben wir so ungefähr. Aber warum kamen denn diese Nöte? Warum waren denn die Schwierigkeiten da? Paulus sagt es, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Nöte kommen, nicht schön, aber gut. Denn dann können wir unser Vertrauen leben. Also wir jammern ja immer über alle Probleme, die wir haben. Aber wir müssen es mal von der anderen Seite sehen, positiv sehen. Da kann ich endlich beweisen, welchen Gott ich habe. Da kann ich meinen Glauben leben. Ja. Ach, da habe ich doch die Werbung von der Sparkasse, Olli, habe ich doch auch noch gelesen in der Zeitung. Sparkasse steht da, Vertrauen einfach. Ist das wirklich so einfach? Wenn wir dem Paulus zugehört haben, dann ist es nicht ganz so einfach, eine Herausforderung. Aber Paulus definiert Vertrauen sehr deutlich. Er sagt, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das heißt, unser Vertrauen soll über unseren Tod hinaus reichen. Vertraue auch, wenn ich sterben muss. Ja, das ist so die Richtlatte heute für unser Vertrauen. Wir haben so schön gesungen, aber wollen wir auch üben in unserem Leben. Nur Gott kann blind und voll vertraut werden. Was immer deine Not ist, vertraue ihm, dass er das Beste daraus macht. Nicht zuletzt bist du sein Kind. Und was sagt der Hebräerbrief? Darum werfet euer Vertrauen nicht weg. Wie groß die Not auch ist, wie schlimm die Krankheit auch ist, was auch immer, werf dein Vertrauen nicht weg. Und Petrus sagte einmal, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, geht mit diesem Impuls wieder neu mit dem Herrn. Eine neue Woche, ich vertraue dir. Wollen wir noch miteinander beten? Herr, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke, dass du uns nie alleine lässt. Du hast auch diesen Mann damals gesehen. Du hast ihn angesprochen, du sprichst auch zu uns. Herr, du willst auch uns auf unsere, dass wir auf unsere Füße stehen, dass wir gehen. Und das Verlassen auf Menschen, auf eigene Kraft, das gehört nicht zu unserem Leben. Herr, wir danken dir, dass du uns dabei helfen willst. Wir wollen dich ehren durch Vertrauen. Wir wollen, dass du leben und bitten dich um Gnade und um Hilfe, in allen Situationen, in denen wir stecken. Und danken dir, Herr, dass am Ende du auch unser Vertrauen stärkst, dass auch du unser Vertrauen aufbaust, durch viele, viele kleine Dinge und Erlebnisse immer wieder zeigst, dass wir dir vertrauen dürfen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und das lass auch so in den nächsten Tagen so sein. Zeig uns, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen und können und wir uns tun. In deinem Namen. Amen.